HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Herbstsonntag wünsche ich Ihnen. Skandalös und zutiefst beschämend ist es aus Sicht der beiden großen christlichen Kirchen, dass nach wie vor die Würde und die Rechte von Geflüchteten missachtet und verletzt werden, und zwar an vielen Orten weltweit. Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Katholische Deutsche Bischofskonferenz haben deshalb in dieser Woche einen migrationsethischen Kompass veröffentlicht. Der soll helfen, Migration menschenwürdig zu gestalten. Darüber berichten wir gleich. Außerdem heute in Himmel und Erde: Kirchen in Erklärungsnot, religiöse Literatur auf der Buchmesse. Kinderschutzfehlanzeige: In den Ausbildungsgängen für kirchliche Sozialarbeit kommt der Schutz vor Gewalt und Missbrauch kaum vor. Und Shalom und Hallo, eine sehenswerte TV-Dokumentation. Schon zum zweiten Mal seit 1997 melden sich die Katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland gemeinsam zu Wort in Sachen Flüchtlings- und Migrationspolitik. 214 Seiten stark ist der Text. Er steht unter dem Leitgedanken Migration menschenwürdig gestalten. Die Kirchen mahnen, bei politischen Entscheidungen die Würde des Menschen in den Blick zu nehmen, denn die werde angesichts der Situation im Mittelmeer, aber auch an vielen innereuropäischen Grenzen mit Füßen getreten.
Vor 4 Wochen auf der Ägäis. Ein Schlauchboot mit Flüchtlingen aus Kamerun. Errol, 35 Jahre alt und mit Kind, kämpft mit ihren Landsleuten darum, auf einer griechischen Insel anlanden zu können. Aber die dortige Küstenwache ist wachsam. Das Boot wird abgedrängt und muss zurück in türkische Gewässer. Es sind Schicksale wie dieses, die der evangelische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom täglich via Mail oder Anruf erfährt. Und es lässt ihn nicht kalt, ebenso wenig wie seine Bischofsbrüder von der katholischen Kirche.
Man kann über Migrationspolitik unterschiedlicher Meinung sein. Man kann aber nicht unterschiedlicher Meinung sein darüber, dass Menschen, deren Leben in Gefahr ist, gerettet werden. Alles andere ist dann nachrangig.
In einem gemeinsamen Wort plädieren die beiden großen Kirchen für eine einheitliche Flüchtlingspolitik im Geist der Humanität und Solidarität in Europa. Warum gerade jetzt?
Wir haben im Moment eine Situation nach der großen Zahl von Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind, dass die europäischen Staaten immer mehr sich abschotten. Und in dieser Situation ist es wichtig, dass wir in Erinnerung rufen, was doch eigentlich unsere gemeinsamen Quellen sind.
Das Papier nimmt auf über 200 Seiten aktuelle Fluchtbewegungen in den Blick und will eine sozialethische Orientierung geben. Es erinnert an das biblische Ethos der Nächsten- und Fremdenliebe, das sogar Feinde mit einschließe. Für die Praxis heißt das nach Ansicht der beiden großen Kirchen in Deutschland erstens, die Menschenwürde gebietet es, humanitär zu handeln. Zweitens, jeder Mensch hat Anspruch auf Güter, die er zum Leben braucht. Drittens, Gemeinwohl lässt sich nicht auf die eigene Nation oder Region begrenzen. Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Franz Josef Bode, bei der Online-Vorstellung des Papiers.
In diesen Tagen gehen die Emotionen durchaus ja wieder hoch in Bezug auf Migration. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir als Kirchen gemeinsam orientierende Worte auch dazu finden. In diesem gemeinsamen Wort wird unmissverständlich klar, dass allen menschenfeindlichen Strömungen entgegenzutreten ist.
Und nicht nur das, die beiden Kirchen gehen noch weiter. Sie fordern nicht nur einen menschenwürdigen Umgang mit Migranten, sondern auch mehr Teilhabe und eine aktivere Einbürgerungspolitik. Wenn Zugewanderte und ihre Nachfahren über viele Jahre von politischer Mitwirkung ausgeschlossen blieben, so heißt es, lasse sich dies in einer Einwanderungsgesellschaft mit dem demokratischen Prinzip nicht vereinbaren.
Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben in dieser Woche einen migrationsethischen Kompass veröffentlicht, ein gemeinsames Papier unter dem Titel Migration menschenwürdig gestalten. HR-Inforeporterin Birgit Rätsch war bei der Präsentation dabei. In den vergangenen Tagen stand Frankfurt wieder im Zeichen der Buchmesse. In diesem Jahr nach der Corona-Pandemie auch wieder in Präsenz in den Frankfurter Messehallen, wenn auch mit weniger Büchern und weniger Besuchern. Vor ein paar Jahren noch galt ja der religiöse Buchmarkt als ein durchaus boomender Markt mit stetig wachsenden Verkaufszahlen. Wie sieht es gegenwärtig damit aus? Bleibt Religion interessant? Hat vielleicht sogar Corona die Nachfrage nach religiösen Titeln noch weiter ansteigen lassen? Ben Hennchen hat sich dazu auf der Buchmesse umgehört.
Sie ist bekannt dafür, es ihrer katholischen Kirche nicht leicht zu machen. Seit Jahren. Sie will Reform. Manche würden sagen, radikale Reform. Jacqueline Straub.
Seit 15 Jahren fühle ich mich berufen zur Priesterin. Seit 10 Jahren setze ich mich öffentlich für Reformen ein. Ich erlebe in den letzten 10 Jahren, dass dort was aufbricht in der katholischen Kirche, dass die Menschen nicht länger schweigen und einfach alles hinnehmen, sondern dass sie anfangen, auch laut zu werden und auch rebellisch zu werden. Und das braucht es.
Denn viele von denen, die in der katholischen Kirche Macht haben, hätten kein Interesse an Veränderungen, konstatiert Jacqueline Straub. Deshalb möchte sie mit ihrem Buch »Wir gehen dann schon mal vor«, vor allem die Basis aktivieren, die Kirche zu verändern. Zur Not auch mal ohne den Bischof. Sie nennt ihr Buch einen Mutausbruch, schreibt darin auch deutlich, was sie frustriert und was sie kritisiert. So möchte sie vielleicht auch Menschen zurückholen.
Die jungen Menschen, die sagen, okay, wenn ich noch in der Kirche bin, dann möchte ich aber so eine Kirche, die auch für mich passt und nicht eine, die andere Menschen diskriminiert oder andere Menschen ausschließt. Mein Ziel ist es, den Menschen Hoffnung zu machen und auf jeden Fall können auch Menschen, die jetzt vielleicht schon sich der Kirche distanziert haben, mit diesem Buch auch wieder spüren, doch da tut sich was. Da gibt es noch, sag ich mal, gute Geister in der Kirche und Menschen, die auch wirklich Jesus und auch den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendwie Macht streben oder sowas.
Von Missionierung möchte Jacqueline Straub aber nicht sprechen. Vielleicht auch, weil das Wort wegen des kolonialen Kontextes sehr negativ aufgeladen ist. Experte für die Geschichte der Missionierung ist Religionswissenschaftler Bernhard Meyer. Er hat sich ausführlich beschäftigt mit der Bekehrung der Welt. Eine Art innere Mission gebe es seit dem 19. Jahrhundert, sagt er. Schon mit Beginn der Säkularisierung sei begonnen worden, die Kirche so neu zu beleben.
Sehr häufig unter der Prämisse, dass die Mission zum Christentum gehört. Das ist eben der berühmte Missionsbefehl Jesu am Schluss des Matthäusevangeliums. Das ist Bezeugung des christlichen Glaubens und nach christlichem Verständnis gehört mit zum Kern der Religion. Dann gibt es eben auch in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, also eben diese Geschichten, wie damals schon Verkündigungen sich abgespielt habe, was dann als Vorbild anerkannt wird und dem man also versucht nachzueifern. Und insofern ist es sehr häufig auch mit einem starken Bezug zur Bibel verknüpft.
Auch Maximilian Bode ist irgendwie auf einer Mission. Er teilt sich in Bremerhaven ein Pfarramt mit Christopher Schlicht. Sie sind Pfarrer mit Jeansjacke oder Flanellhemd, mit Skateboard, gern auch in der Kirche, auch mal mit Kippen und Bier in der Hand. Sie nennen sich und auch ihr Buch Kirchenrebellen. Wie Maximilian Bode sein Tun beschreibt, wirkt es manchmal eher wie Sozialarbeit.
Wäre natürlich eine Option gewesen, einfach Sozialarbeiter zu werden. Habe ich auch eine Zeit lang drüber nachgedacht. Aber da hätte mir dann quasi die Glaubensperspektive tatsächlich gefehlt. Für mich ist halt das Schöne, dass ich halt immer noch diese eine Ebene mehr mit Gott und der göttlichen Hoffnung und Liebe habe, die mir halt in meinem Leben einfach super viel geholfen hat und super wichtig ist. Und die könnte ich als säkularer Sozialarbeiter halt so nicht weitergeben.
Die Kirchenrebellen sind nah an den Menschen, helfen in schwierigen Lebensphasen und bringen Menschen zusammen. Trotz ihrer integrativen Kraft kämpfen auch sie gegen Kirchenaustritte. Unterkriegen lasse er sich davon aber nicht.
Wir haben eine 2000 Jahre alte Botschaft, die wunderschönste Botschaft der Welt, nämlich die von Gottes bedingungsloser Liebe. Aber wenn die sich nicht immer weiterentwickeln würde, dann würde ich die jetzt auf Hebräisch sagen. So, und allein deswegen braucht es halt immer wieder Reformprozesse. Und das ist letztlich auch das, was Luther meinte, dass die Kirche halt immer wieder sich weiter reformiert. Das könnte ich jetzt auf Latein sagen, aber das sagt ja keinem was.
Was ist der Trend? Religiöse Literatur auf der Buchmesse. Das war ein Überblick von Ben Hähnchen. In der jüdischen Zeitrechnung hat vor wenigen Wochen ein neues Jahr begonnen und das bringt für jüdische Bauern, die sich an die religiösen Vorschriften halten, ein besonderes Problem mit sich. Denn laut einer biblischen Forderung aus dem 3. Buch Mose soll im 7. Jahr das Land völlige Ruhe haben. In Zeiten hocheffizienter Landwirtschaft aber ist das ein Problem.
Das neue Jahr im jüdischen Kalender hat Anfang September begonnen. Und dafür, dass das ein Jahr der Ruhe, der Einkehr sein soll, ist gerade ziemlich viel los auf dem Hof von Shadio Avrahami. Zitronen werden sortiert und verpackt, wohlgemerkt die Zitronen aus dem alten Jahr, die kann er noch verkaufen. Avrahami ist ein Jude, der die Gesetze seiner Religion beachtet und deshalb fährt er in den nächsten Monaten seinen Betrieb herunter. Seine Gemüsefelder liegen brach, mit seinen Zitronenbäumen macht er nur das Nötigste. Alle 7 Jahre geht das so, schon seit 35 Jahren. Bauer Avrahami nutzt das Schmita-Jahr zum Studium der Torah, also der fünf Bücher Mose. Dafür fährt er regelmäßig von seinem Hof nahe des Gazastreifens nach Jerusalem. Es ist nicht nur das Studium, man hat mehr Zeit, raus spazieren zu gehen, ein bisschen zu genießen, nicht nur von früh bis spät zu arbeiten. Man braucht diese Auszeit. Es ist wie mit dem Schabbat. Wir arbeiten 6 Tage und am 7. Tag ruhen wir. So ist es auch im Schmita-Jahr. 6 Jahre wird gearbeitet und im 7. geruht. Das ist ein Gebot der Torah. Und regelmäßig wird kontrolliert, ob er die Regeln einhält. Dafür kommt seine Ware gut an bei orthodoxen Juden. Leisten kann er sich dieses Jahr der Ruhe, weil sein Betrieb insgesamt gut läuft und weil es etwas Geld gibt, wenn man die religiösen Regeln einhält. Ein Besuch bei David Teherani. Der Rabbiner wohnt in einer Siedlung bei Jerusalem und ist Fachmann für Landwirtschaft. Er hat ein Buch darüber geschrieben, wie religiöse Landwirte die Regeln einhalten können. Die Menschen, der Boden und die Pflanzen sollen in diesem Schmita-Jahr zur Ruhe kommen, sagt er. Die Grundidee ist Demut. Das Land gehört nicht den Menschen, sondern Gott. Teherani, der Rabbiner, ist traditionell gekleidet, empfängt uns in einem Raum voller Bücher und ist trotzdem ein Freund der modernen Technik. Auch in der Landwirtschaft, auch im Schmita-Jahr. Wir als Juden, die wir Verantwortung tragen und die Religionsgesetze beachten, nutzen die Wunder der Technik, um alle Hürden, die vor uns liegen, zu überwinden. Natürlich sind wir mitten in einem mächtigen Fortschritt. Wir schreiten mit der Technologie voran. Und für wen ist die Technologie geschaffen? Sie wurde geschaffen, um dem jüdischen Volk behilflich zu sein. Die Technologie ist dafür da, uns zu dienen, damit das Volk Israel sein Land besiedeln und die Torah und die Gebote einhalten kann. Wie das geht, kann man bei Ariel Porat erleben. Auch sein Betrieb liegt nah am Gazastreifen. Ursprünglich stammt er aus dem Elsass. Er berichtet von manch einem Bauern, der sein Land in einem Schmita-Jahr für einen symbolischen Preis an einen Nichtjuden überschreibt. Seine Lösung ist eine andere. Die Setzlinge, die er hier produziert, stecken nicht im Boden, sondern stehen auf erhöhten Gestellen. Hier in der Gärtnerei sieht man keine Erde. Alles ist asphaltiert und befindet sich auf Tischen. Es gibt auch Landwirte, die Töpfe benutzen. Wenn etwas in einem Topf wächst, von der Erde getrennt, und wenn dann noch ein Netz und eine Folie dazwischen liegen, dann zählt es nicht als Landarbeit und man kann etwas anpflanzen. Um ganz sicher zu sein, habe ich überall auf dem Boden eine Plane ausgelegt, um die völlige Ablösung deutlich zu machen. Der Betrieb brummt. Über 100 Millionen Setzlinge produziert Ariel Porat in seinen 28 Gewächshäusern Jahr für Jahr. Schmita-Jahr hin oder her. Von Ruhe und Einkehr ist hier nicht die Rede, aber auch für ihn ist dieses Jahr ein ganz besonderes. Das Schmita-Jahr bringt uns dazu, nachzudenken und Lösungen zu finden, die gut sein können. Lösungen für die Zukunft des Gemüseanbaus. Hightech ist mit Sicherheit auch eine Lösung für das Schmita-Jahr. Und so kann es sein, dass es in 7 Jahren, wenn es wieder soweit ist, ganz neue Lösungen gibt. Das Schmita-Jahr ist eine Herausforderung für jüdische Landwirte in Israel, die religiösen Regeln einhalten wollen. Aber das sind sie gewohnt. Immerhin schreiben wir schon das Jahr 5782 des jüdischen Kalenders.
Das Schmita-Jahr, in dem laut biblischer Forderung das Ackerland Ruhe haben soll, wie jüdische Bauern in Israel damit umgehen, das beschrieb uns unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
HR Info. Himmel und Erde.
Mehr als 10 Jahre Missbrauchsskandale in der Kirche, da gehört es zu den ständig wiederholten Lippenbekenntnissen, dass Prävention enorm wichtig ist, dass frühzeitig etwas getan werden muss, um Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Missbrauch zu schützen. Insofern müsste Kinderschutz auch ein wichtiges Thema sein in der Ausbildung der Sozialarbeit. Wie es damit an den kirchlichen Hochschulen für Sozialwesen aussieht, hat die Frankfurter Professorin für Pädagogik, Jugendhilfe und Kinderschutz Maud Zittelmann untersucht.
In etwa jeder zweiten Hochschule gibt es in den Vorlesungsverzeichnissen tatsächlich kein Angebot im Studiengang Soziale Arbeit im Bereich Kinderschutz. Also weder zu Missbrauch, Vernachlässigung, Misshandlung, Schütteltrauma, seelische Gewalt, alles, was man sich vorstellen kann.
Warnt Erziehungswissenschaftlerin Maud Zittelmann, Professorin für Jugendhilfe und Kinderschutz an der Frankfurt University of Applied Sciences.
Wenn überhaupt, werde zum Beispiel das Problem sexualisierter Gewalt nur punktuell behandelt.
In der verbleibenden Hälfte gibt es Angebote, aber auch die sind oft nur vereinzelt. Dann gibt es mal Lehrbeauftragte, die machen was zu Gewalt zwischen Jugendlichen oder machen was zu Kinderschutz. Aber eine systematische Ausbildung, die einführt, die haben wir nur an ganz wenigen Hochschulstandorten in Deutschland.
Die Rahmenordnung für Studiengänge der sozialen Arbeit sei mangelhaft. Vielmehr gelte die Freiheit der Lehre und Forschung an den jeweiligen Standorten ohne einheitliche Curricula. Die Niveaus seien dadurch höchst unterschiedlich. Immer werde viel zu wenig vom Kind her gedacht, im Blick meist nur Erwachsene und Täter.
Suchtkrank oder obdachlos oder eine Sexarbeiterin oder Themen von Gender oder anderes, ne, die im Dschungel der sozialen Dienste eine Art Scout brauchen und Wegweiser und Case Manager. Das ist aber ja ein vollkommen anderes Bild als ein Kind, das seine Interessen noch gar nicht kennt und auch nicht selber vertreten kann.
Diese Schieflage setze sich auch in anderen Ausbildungsgängen fort. So seien künftige Kita-Leiterinnen und Leiter oft nur mangelhaft vorbereitet.
Wir haben ein breites Spektrum von Erzieherinnen und Erziehern, was die können oder nicht. Ich bekomme noch immer Studierende mit Erzieherfachausbildung, Junge, die sagen, sie haben in ihrer ganzen Ausbildung nichts gehabt zum Kinderschutz, aber wirklich gar nichts. Das Basiswissen sozusagen über Vernachlässigung, über Trauma, über die Frage, wie erkenne ich überhaupt traumatisches Spiel? Wie sieht ein Kind aus, das dissoziiert? Was mache ich, wenn ich bei Eltern wahrnehme, die haben eine Fahne oder die verhalten sich so merkwürdig, dass ich an eine psychische Krankheit denken muss? Da gibt es doch oft noch hohe Anlaufschwellen.
Diese mangelhaften Standards in der Ausbildung zu Kinder- und Jugendschutz seien auch in kirchlichen Ausbildungsgängen zu beobachten, beklagt Maud Zittelmann.
Im kirchlichen Bereich gibt es nach wie vor aber gar keine Angebote. Und hier gibt es einfach eine riesige Diskrepanz zwischen den Lippenbekenntnissen der Aufarbeitung und Prävention auf der einen Seite und der Sicherstellung der notwendigen Ausbildungsinhalte auf der anderen.
Petra Mund, Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin-Karlshorst, wehrt die Kritik nicht ab. Sie kann den Ausführungen ihrer Kollegin aus Frankfurt am Main folgen.
Die Kritik von Frau Zittelmann ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist nicht immer der Fall, dass das Thema Kinderschutz systematisch in der Lehre in den einzelnen Hochschulen verankert ist.
Immerhin, in Karlshorst sei man schon weiter. Kinderschutz sei zumindest für das dritte Semester verpflichtend im Curriculum festgeschrieben. Die Besprechung von Fallbeispielen etwa.
Ein Kind erzählt bei der Zu-Bett-Bringen-Situation am Abend, der Kollege X, wenn der im Dienst ist, dann duscht er immer mit mir oder seift mich sehr beim Baden ein. Was soll ich tun? Wir haben in der Vorbereitung für das Praxissemester diesen Baustein zur Prävention zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verpflichtend vorgesehen. Also bei uns kann kein Studierender der Bachelorstudiengänge die Hochschule verlassen, ohne diesen Baustein verpflichtend absolviert zu haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir da auch ein Stück weit stolz drauf sind.
Allerdings ist dieses Modul nicht prüfungsrelevant, sondern nur teilnahmescheinpflichtig. Theoretisch könnten Studierende nur physisch anwesend sein, innerlich aber abschalten. Laut Sozialpädagogin Petra Mund hätten bei einer Evaluation die meisten Studierenden das Angebot aber für wichtig erachtet. Auch der Pädagoge Matthias Schwabe von der Evangelischen Hochschule in Berlin-Zehlendorf versichert, dass zumindest in seinem Ausbildungsgang zur sozialen Arbeit der Kinderschutz ein fester, sogar prüfungsrelevanter Bestandteil ist.
Im zweiten Semester haben die Studierenden Kommunikation. Und am Ende machen die Studierenden ein Video und zeigen darin, was sie gelernt haben und führen exemplarisch vor im Rollenspiel so einen Dialog. Immer wieder kommen da Studierende und haben folgendes Szenario. Im Jugendtreff, da gibt es ein verweintes Mädchen oder einen traurigen Jungen und dann nähert sich der Sozialarbeiter und fragt, was ist denn los? Ja, macht es ganz schön. Und dann sagt der Jugendliche, kann ich nicht sagen. Und dann sagt die Sozialarbeiterin, und das ist eben typisch fürs zweite Semester, du brauchst keine Angst zu haben, du kannst mir alles sagen, das bleibt unter uns. Und dann unter dieser Zusicherung erzählt der junge Mensch dann zum Beispiel, dass er zu Hause geschlagen wird.
Doch in der Sozialarbeit gibt es keine Seelsorge oder Schweigepflicht. Nach dem Kinder- und Jugendschutzhilfegesetz KJHG muss der Sozialarbeiter der Sache nachgehen.
Und dann wird der Sozialarbeiter irgendwie tätig, aber er stellt bald fest, dass der junge Mensch ihm eben gesagt hat, ich erzähle dir das nur, wenn es unter uns bleibt. Und das hat er ihm ja auch versprochen. Und jetzt sitzt er in der Falle, in der Petrouille, weil dieses Wissen kann er nicht für sich behalten. Ja? Wenn dort zu Hause was passiert, dann würde sich der Sozialarbeiter wirklich oder die Sozialarbeiterin strafbar machen.
Er muss das nun in seinem Team besprechen und das Jugendamt informieren. Ziel sei es, zusammen mit dem Kind ein Konzept zu erarbeiten. Schwierige Entscheidungen. Die staatliche Inobhutnahme, die Trennung der Familie, richte manchmal sogar mehr Schaden an, als dass es nütze. Und wer sind die Täter? In der Evangelischen Hochschule Berlin wird Folgendes gelehrt.
Da ist die Forschungslage schon relativ eindeutig. Also sage ich mal, was körperliche Misshandlungen betrifft, ja. Das ist doch eher immer wieder ein typisches entweder Unterschichtenproblem oder ein Migrationskontextproblem, ja, wo die andere Standards gewohnt sind, was autoritäres Verhalten betrifft und es auch noch ja, also gut finden und rechtfertigen, ja. Was psychische Misshandlungen betrifft, ja, Demütigungen, Kränkungen, auch psychische Vernachlässigung, da sind wir wirklich in der ganzen Gesellschaft breit angesiedelt und was sexuellen Missbrauch betrifft, leider auch.
Warum aber behandelt Schwabe mit seinen Studierenden dann keine Fallbeispiele aus dem kirchlichen Umfeld? Immer wieder gibt es Fälle, dass gerade Kinder in Pfarrhaushalten besonders schutzlos sind, weil ihnen keiner glaubt, dass ihr Vater ein Gewalttäter ist.
Es ist keine typische Fallkonstellation. Jedes Thema an der Hochschule kann immer nur in einem begrenzten Umfang behandelt werden. Aber man dürfte auch bei uns an der Evangelischen Hochschule dieses Beispiel mit dem Pfarrerhaushalt, dem protestantischen, dürfte man durchaus machen, ohne Angst haben zu müssen, weder als Student noch als Lehrender, dass da irgendwie jemand das anstößig fände.
Nur Pfarrer und Diakone als Täter, Kirchengemeinden als Täterorte, das wird an der Evangelischen Hochschule Berlin bislang nicht thematisiert, zumindest nicht prüfungsrelevant im Curriculum als Lehrinhalt festgeschrieben. Für Mo Zittelmann greifen diese klassischen Ausbildungsgänge sowieso zu kurz. Sie hat schon vor 10 Jahren das sogenannte Frankfurter Modell entwickelt. Kinderschutz müsse interdisziplinär gelehrt werden. Das sei nicht nur Aufgabe für die soziale Arbeit und Pädagogik, sondern auch für Justiz oder die Medizin.
Sexuelle Gewalt ist eine Fallkonstellation. Wir reden hier aber über viele Formen von Kinderleid. Ob ein Kind fast zu Tode misshandelt wird oder im Alter von 4 Jahren noch kein Wort sprechen kann und mit schwerster Mangelernährung aus der Wohnung der Vermögenden geholt wird oder ob ein Kind sexuelle Übergriffe erleidet. Ich erwarte hier vom Bildungssystem, dass das diese ganze Breite abdeckt. Und das ist bisher nicht in Sicht.
Kinderschutz, das vernachlässigte Thema in der kirchlichen Ausbildung für Sozialarbeit, Thomas Klatt berichtete. In einer Urkunde aus Köln aus dem Jahr 321 wird zum ersten Mal jüdisches Leben in Deutschland nachgewiesen. 1700 Jahre ist das jetzt her. Und das wird in diesem Jahr entsprechend gefeiert von jüdischen Gemeinden und Organisationen. Und dazu passt ein 90-minütiger Dokumentarfilm in der ARD, der morgen Abend zu sehen ist. Darin begibt sich die Schauspielerin Susanne Sideropoulos auf eine spannende Reise durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte anhand wichtiger jüdischer Orte in Deutschland. Ein TV-Tipp.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ein fröhlicher Gruß im Kreise der Familie. Sie feiern 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. »90 Minuten« nimmt uns die Schauspielerin Susan Sideropoulos mit auf eine Reise durch Deutschland und durch die Geschichte des Judentums an den Ort der ältesten Spuren.
»Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Überreste der antiken Stadt gibt es zwar, aber leider keine jüdischen Siedlungsspuren aus dieser Zeit.«
Im Jahr 321 erwähnte ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin erstmals jüdisches Leben nördlich der Alpen. Die Spurensuche führt über Speyer und Worms bis nach Erfurt.
Im Mittelalter einer der größten Städte der Region. Verkehrsgünstig gelegen an einer Handelsroute. Erfurt wurde die bedeutendste jüdische Siedlung in Thüringen.
Auf der zweiten Ebene ist diese Reise aber auch eine durch die Zeit, die kulturellen Epochen und entlang des ewigen Leidens und der Anfeindung.
Und dann kam auch noch die Pest. Millionen starben. Sündenböcke wurden gesucht und, na klar, in den Juden gefunden. Sie hätten die Brunnen vergiftet und so die Seuche ausgelöst.
Die Ausbreitung jüdischen Lebens in Deutschland ist immer flankiert von Neid, Missgunst und Hass. Bis heute. Und das ist die Stärke dieser Reisereportage. Sie hat stets den Fokus auf Ursache und Auswirkung.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten die Synagogen. Geschäfte wurden zerstört. Väter, Männer, Söhne verhaftet.
Dem Völkermord durch die Nationalsozialisten fielen mehr als 6 Millionen Juden zum Opfer. Jüdisches Leben war in Deutschland praktisch ausgelöscht. Denn diejenigen, denen die Flucht gelang oder die überlebten, hatten sich mittlerweile in anderen Ländern eine Existenz aufgebaut.
Ein früher eher unbekannter Stadtteil von Los Angeles profitierte von jüdischen Einwanderern. Vor allem nach dem Kahlschlag des deutschen Kinos. Von Nationalsozialisten vertrieben, gingen viele jüdische Filmleute in den 1930ern ins amerikanische Exil. Nach Hollywood.
Die kulturellen Einflüsse von Juden auf unser Leben sind enorm. Nicht nur im Kino. Schriftsteller, Maler, Ärzte, Wissenschaftler. Nur einige Beispiele. Doch es gibt auch die ganz alltäglichen Dinge.
Viele rotwelsche Ausdrücke sind heute längst geläufig geworden. Schmiere stehen kommt zum Beispiel von dem hebräischen Wort Schmira, was so viel wie Wache halten bedeutet. Und das Wort Ganove kommt von dem jiddischen Wort Ganef.
Jüdisches Leben in Deutschland heute, 1700 Jahre nach der ersten Erwähnung. Was bedeutet es? Schaut man auf die Straßen, ist Besorgnis angebracht. Das Narrativ einer Weltverschwörung oder die Märchen von Brunnenvergiftern haben wieder Konjunktur, als ob sich die Geschichte wiederholen würde. Zugleich zeigt der Film aber auch die Möglichkeiten eines ganz normalen Miteinanders. Also
Shabbat Shalom, schön euch zu sehen.
Shalom und hallo. Eine 90-minütige Dokumentation durch 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Zu sehen morgen Abend um 20.15 Uhr in der ARD. Ein TV-Tipp von Norbert Kunze. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.